Alarmstufe.
Ein Podcast mit Hannah
und Zora. Liebes Cream-Team, wir dachten uns, weil wir jetzt ja gerade in einer kleinen Pause sind, stellen wir uns nochmal neu vor. Es sind ja auch ein paar neue dazugekommen, so könnt ihr nochmal reinhören. Es gibt nochmal die Interviewfolge, in der ich euch Hannah vorstelle.
Ich finde es richtig aufregend. Und ich höre mir gerne auch nochmal selber an, was wir da vor über einem Jahr gemacht haben. Und
ja,
auch,
vor allem,
wie du mich interviewt hast.
Wir kannten uns ja auch einfach gar nicht. Ich wusste das ja wirklich alles nicht.
Ich finde es richtig, richtig spannend. Also, ich höre nochmal rein, Zora hört nochmal rein und ihr könnt auch nochmal reinhören in unsere allerersten Interviewfolgen, wo wir uns beide uns gegenseitig vorstellen.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu Doppelrahmstufe, der kulinarische Podcast mit Zora und Hannah.
Sehr schön. Ich freue mich sehr. Denn diese Folge geht nur um dich, liebe Hannah,
oh Gott,
die diesen Podcast so schön in die Wege geleitet hat. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe noch nie in meinem ganzen Leben jemand anderen interviewt. Und kenne es eigentlich nur selber, interviewt zu werden, da fühle ich mich wohl. Und ich kenne dich ja tatsächlich gar nicht. Du hattest mir erzählt, dass du mich schon von den Kochma-Videos irgendwie kanntest. Und ich finde, wenn man jemanden zumindest visuell irgendwie schon kennenlernt, dann hat man immer schon so ein anderes Hintergrundwissen. Und für mich bist du noch ein ungeschriebenes Blatt, genau. Und ich habe dich in der letzten Folge extra nicht gefragt, wie alt du bist, denn ich weiß es auch nicht. Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 30 geworden letztes Jahr. Ja, 92er-Jahrgang.
Ah, okay. Ja, war das ein Ding für dich?
Überhaupt gar nicht.
Nee?
Ich wollte einfach nur eine richtig fette Party machen und habe das zum Anlass genommen, dass ich 30 werde. Aber ob dass diese Zahl jetzt einen Unterschied macht, nee, okay. Gar nicht, nichts. Die Party war geil.
Die Party war geil. Was hast du gemacht?
Ich habe in Neukölln einen Skate-Shop gemietet, der früher mal ein Restaurant war, was richtig weird war, weil ich 3 oder 4 Monate in Berlin nach einer Location gesucht habe und es nichts gab, was man bezahlen konnte. Und der Typ hat gesagt, ja, ist gar kein Problem, ich räume dann alles raus. Und dann den kompletten Laden leer geräumt. Aber
geil.
Ich konnte erst um 8 rein. Dann kam mein Vater, hat die Technik aufgebaut und Musik und sowas alles. Und ich habe ein Brot- und Butterbuffet gemacht.
Lecker.
Und einen Signature Limoncello Gin Drink vorbereitet. Und dann war ich die ganze Zeit nur noch euphorisch und konnte mich mit niemandem unterhalten. Ich weiß jetzt, wie Menschen sich fühlen, die heiraten und sagen, sie waren total überfordert an dem Tag, weil da ganz viele Leute nur für einen da waren. Ich fand es ganz toll, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe mich mit niemandem unterhalten.
Ja, weil man ist wirklich in so einem Film irgendwie, ne? Man muss dann auf so viel achten und am Ende vergisst man irgendwie, auf sich und die Gäste zu achten, habe ich so das Gefühl.
Ja, und da waren natürlich auch ganz viele Leute da, die ich 1000 Jahre nicht gesehen habe. Also was waren 55 Gäste oder sowas waren es, schon relativ viel. Und ich hatte auch teilweise mal so ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt
dann sind
die Person
extra,
alleine bis extra gekommen und hat sich mit denen nicht unterhalten. Aber im Großen und Ganzen war es eine tolle Party zu meinem 30. Geburtstag.
Okay, verstehe.
30 bin ich.
Ja, 30 ist irgendwie, finde ich, schon ein spezielles Alter. Ich habe da nun schon hinter mir die 30 und ich habe da schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Aber darum sollte es hier gar nicht gehen.
Weil sagen nicht auch, also das am öftesten habe ich eigentlich gehört, dass so die 30er sind das Geilste.
Ist auch geil, weil man irgendwie dann nicht mehr so grün hinter den Ohren ist, weißt du? Man ist dann schon so, in den meisten Fällen, sag ich jetzt mal, hat man dann Studium, Ausbildung, irgendwie alles abgeschlossen und dann hat man so seinen richtigen Alltag.
Ja.
Also man hat so seinen Job, zu dem man geht und man hat irgendwie so, die Freunde haben sich alle so ausgesiebt und haben sich dann so ein bisschen gefestigt und dann ist man irgendwie, also es hat einen ganz anderen Drive irgendwie.
Voll. So, ich glaube, die großen Entscheidungen, die man trifft, die sind schon getroffen. So.
Ja.
Das, was man dann macht, das sind zwar alles wahrscheinlich immer noch große Entscheidungen in den 30ern, wahrscheinlich Haus, Kind, Hund oder sowas, aber
ist auch spannend.
Ist auch spannend. Die sind dann irgendwie so langfristiger.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass dein Papa die Technik bei deinem Geburtstag aufgebaut hat. Und in Vorbereitung für diesen Podcast haben wir auch überlegt, ob dein Papa irgendwie den Jingle oder sowas macht. Was machen deine Eltern denn beruflich? Wie bist du überhaupt aufgewachsen?
Also mein Papa ist Künstler. Der macht alles. Aber genau, wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er sagen, er macht Musik und Möbeldesign. Ist aber so, hat eine Malerlehre gemacht und dann als Theater-, Kulissenbauer-, Maler gearbeitet und dann nochmal Kunst studiert und dann einfach als Künstler gelebt.
Mhm.
Bilder gemalt. Das
stelle ich mir immer super romantisch
gemacht.
Vor.
Super romantisch. Ich bin ja in einem kleinen Bauernhaus in Mecklenburg in einem Dorf mit 9 Häusern aufgewachsen. Mhm. Und unser Haus war ein altes Bauernhaus, 300 Jahre alt.
Wow.
Und mein Papa hat da eine riesen Werkstatt gehabt und war immer da, weil er immer von zu Hause aus gearbeitet hat. Aber als Künstler verkauft man auch manchmal nicht so viele Sachen. Und
das ist so schwer. Es
verdient auch nicht so viel Geld. Genau. Und meine Mama ist eigentlich irgendwie Haupternährerin der Familie gewesen. Und die ist eigentlich Krankenschwester, hat ganz lange in der Psychiatrie gearbeitet.
Hart.
Hat dann noch mal studiert, um Lehrerin für Krankenschwesterin zu werden, also Ausbilderin.
Mhm.
Und hat dann noch mal studiert, um jetzt ein Montessori-Studium noch mal abgeschlossen, weil sie jetzt Schullehrerin ist in einer Schule für körperlich, geistig beeinträchtigte Kinder in Nordwestmecklenburg, in so einer kleinen Schule. Genau. Und das machen meine Eltern.
Das klingt richtig spannend. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn ein Elternteil so eine künstlerische Seite hat, die ja meistens dann doch immer schon sehr ausgeprägt ist, oder?
Ja, voll.
Also ich stelle mir so eine Werkstatt.
Der Hof, alles voll und alles Papa ganz oft im Schweißgerät oder so.
Alles ist ja dann immer ein Projekt, oder nicht?
Ja.
Werbung.
Der Sommer ist da, der Sommer ist heiß und zwar richtig heiß. Und ich sag mal so, ich liebe es, an einem kleinen See zu fahren und mal zu dippen, obwohl ich nicht so die Bademaus bin, aber bei den Temperaturen muss das sein. Und ich packe meine Strandtasche ja sowas von voll mit kleinen Snacky-Snacks. Weil da brauche ich nicht das große Essen, da brauche ich was Kleines zwischendurch, eine getrocknete Mango, mal hier einen kleinen Energy-Riegel, mal ein paar kleine salzige Maiskörner, ein paar kleine Snacks.
Die liebe ich.
Und ihr wisst, es geht um Koro. Wenn ich über Snacks rede, geht's um Koro. Und Koro ist natürlich unser Partner für diese Folge.
Lieben wir. Ja, ich fahre nicht mehr an See. Mir ist es zu heiß. Ich halte meine Füße zu Hause ins Fußbad, in ein kaltes Fußbad. Ändert aber nichts daran, dass ich aktuell einfach, ich bin Snacking Queen. Ja? Call me the goddess of snacks. Weil ich brauche aktuell wirklich immer was zwischen den Zähnen. Und du sagtest gerade schon, gepoppte Maiskörner. Ich bin süchtig danach. Es sind so geile Snacks. Oh mein Gott.
Ich mag die. Die sind so lecker.
Ja, und Philipp hat für sich diese gerösteten Edamame-Bohnen für sich entdeckt. Die sind auch richtig, richtig geil. Und die haben aber auch so ein salziges Topping, wo auch so ein bisschen getrocknete Tomaten und sowas drin sind. Mhm. Und das kann man auch richtig geil jetzt bei so einem schönen Barbecue mit auf dem Salat als Add-on machen.
Ja, ist ja eh mein Highlight. Ich bestelle ja immer die ganzen Nüsse, die werden dann in gehackt, halbiert und schon vorportioniert und dann in verschiedene Tupperdosen gemacht, damit ich immer die Toppings fürs Grillen dabei habe.
Ja. Und die haben natürlich auch so Pesti, verschiedene Pestos und so Auberginensoße und sowas. Und sowas kann man, finde ich, auch immer super gut einfach mit zu einem Picknick nehmen. Oder auch mal einen ganz schnellen Nudelsalat sich zusammenrühren. Ja. Ein paar getrocknete Tomaten, Mozzarella-Kugeln, Pesto, man kennt es. Bin ich große Freundin von.
Ja, also bei Koro gibt es qualitativ hochwertige, innovative und vegetarisch-vegane Produkte. Viele davon sind in Bioqualität und natürlich in den riesengroßen Großpackungen, damit der Verpackungsmüll eingespart wird. Das lieben wir. Alles wird transparent kommuniziert. Du kannst alles nachverfolgen und ja, you name it.
You Picknick, name it.
Mit Snacks, Dips, Körner, Nüsse, Pasta, Drinks, Linsenchips. Ich liebe alles.
Boah, die Linsenchips, da bin ich auch gerade wieder drauf.
Bin so süchtig.
Sour Cream and Onion, hör mir auf. So, und jetzt kommt das Beste. Mit dem Code Doppelraumstufe, alles groß geschrieben, bekommt ihr 5% auf das gesamte Sortiment. Ganz einfach unter www.koro.com. Alle Infos und den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ja, snackt euch mal ein bisschen was rein im Sommer.
Werbung Ende.
Ja, und ich meine, das Haus an sich, in dem wir aufgewachsen sind. Ich habe ja auch 4 Schwestern und mit 3 bin ich zusammen aufgewachsen. Das Haus war auch immer ein Projekt.
Ja.
So ein altes Bauernhaus. Papa hat das alles selber ausgebaut und es wurde alles mit Lehm und Stroh gedämmt. Und,
crazy.
Hat alles selber gemacht, aber wenn er hinten fertig war, hat er vorne wieder angefangen. Also es war halt auch immer ein Projekt.
Ja, also ein bisschen ähnlich wie bei meiner Mama. Die ist ja auch so eine kreative Maus, habe ich auch erzählt. Und da ist es auch so, unser Haus ist auch echt immer so ein richtiges Projekt.
Ja.
Aber das heißt, du kommst auch nicht aus einer Gastrofamilie?
Nee, 0%. Also keiner in meiner Familie hat irgendwie Gastro.
Und von deinen Schwestern bist du auch die Einzige oder hängen die da auch irgendwie mit dran?
Also meine kleine Schwester, die hat richtig Bock auf Kochen, aber die anderen sind jetzt auch nicht so die interessiertesten kulinarischen Personen oder so, wie ich das nenne.
Und woher kam es bei dir? Warum hast du dich für den Beruf
entschieden? Ich frage mich immer, wo das herkam, weil es war immer da. Und ich wusste schon immer, dass ich Köchin werden möchte. Es sieht, meine Mama hat sogar in meinem Fotoalbum, gibt es ein Foto, da habe ich mit 9 Jahren oder sowas ein Tellergericht gemacht. Das bestand aus einem Stein, habe ich sehr besonders gesucht und ausgewählt. Das war nämlich ein Fisch. Ja. Den habe ich mit Kreidefarbe angemalt, das sah aus wie so ein Seelachsfilet. Dazu gab es Brennnesselspinat, Lehmkroketten und eine Zitronenscheibe aus Bauschaum.
Das ist nicht dein
und
Ernst.
Es sieht ultra realistisch aus.
Sowas hast du mal.
Das ist richtig weird. Ich wusste es schon immer. Und seit ich das irgendwann mal geäußert habe, habe ich nur noch Kochbücher zu meinem Geburtstag bekommen von meinen Großeltern, von meinen Tanten.
Wie alt warst du da, als du sowas gemacht hast?
Naja, so zwischen 9 und 11 okay. oder sowas. Mit 12 habe ich meinen Eltern mal so ein, da habe ich ein Jamie Oliver Buch gehabt.
Oh ja.
Nee, stimmt gar nicht, es war ein Tim Melzer Buch.
Ah, okay.
Jamie Oliver kam dann auch, aber Tim Melzer, dann gab es ein 3-Gänge-Menü, habe ich denen zu Weihnachten geschenkt. Meine Schwester hat gekellnert und ich habe gekocht so einen Salat mit Grapefruit im Parmesankörbchen. Ich habe irgendwas mit Lachs und danach irgendwie so Milchreis und Sahne drin. So richtig abgefahren mit 12.
Oh ja. Gott, mein ja. Herz, Hanna.
Und so, ich weiß, mit 7 habe ich mir das erste Mal, und keiner von meinen Schwestern hat es je verstanden, habe ich mir ein Glas Oliven zum Geburtstag gewünscht. Die grünen Oliven mit Paprika drin, weil ich die so lecker fand. Seitdem habe ich jedes Jahr ein Glas Oliven, diese schmalen, dünnen,
ja.
zum Geburtstag bekommen. Stand immer da und immer so, du kannst dir zum Geburtstag alles wünschen und du wünschst dir ein Glas Oliven.
Und liebst du sie immer noch
What's
so sehr?
What's wrong with you? Nicht mehr die mit Paprika drin.
Jetzt mit Mandeln.
Die mit Sardellencreme. Ah. Die finde ich auch richtig geil. Mhm. Ja, aber Oliven, zur Konfirmation habe ich ein 5 Kilo Glas Oliven bekommen. So ein Oschi, Alter. Das geil.
Ja, Mann, ich fühl's.
Also ich würde sagen, ich bin Köchin durch und durch und ich bin mega froh, dass ich meinen Traumberuf gefunden habe, dass ja. ich sagen kann, ich kann den Beruf ausleben, der mein absoluter Traumberuf ist.
Ich finde auch, dass das eine sehr, sehr große Erleichterung im Leben ist, wenn man das weiß, ja. ne, was man in seinem Leben, also wenn man, was man mit seinem Leben beruflich machen möchte, dann hat man ein großes Problem weniger irgendwie.
Ja, total.
Und wie alt warst du dann, als du deine Ausbildung angefangen hast?
Das ist, ja, da kommen wir dazu, dass ich es nämlich nicht so durchgezogen habe, wie ich. Das ist eigentlich, seit ich 10 bin, schon immer gesagt
also,
habe.
Was hast du für eine schulische Laufbahn?
Also mit 16, ich habe ganz normal Gymnasium 12 Jahre gemacht. Mit 16 wollte ich eigentlich abbrechen und sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung zur Köchin. Meine Eltern so, nee, mach doch Abi. Ist besser, Ausbildung kannst du immer noch machen. Mhm. Hab Abi gemacht, ich habe es geschrieben, das Abitur. Hab's eventuell nicht bestanden.
Ja, das mit dem Lernen, das hatten wir ja auch
mit
schon.
Mit Lernen, ich war Schülersprecherin, ich habe mich krass ins Abi-Komitee eingebracht, ja. habe coole Partys organisiert, aber Lernen ist nicht so meins. Ich habe mich mit den Lehrern auch irgendwie verhaspelt, weil die eventuell auch im Lehrervorstand saßen und ich im Schülervorstand und da auch jemand meine Prüfung abgenommen hat, der dann vorher gefragt hat, wie viele Punkte ich brauche und mir einen Punkt weniger gegeben hat, als ich brauchte. Das war so eine richtige... Oh, ich hab's gehasst. Und mir war ganz, ganz schnell klar, dass ich niemals im Leben dieses Jahr wiederholen würde, um nochmal Abi zu machen. Weil ich wusste, ich will eine Ausbildung machen, was Praktisches. Ich will nicht studieren.
Skip it.
So wie ich Schule gemacht habe, ist auch das Dümmste. Und da habe ich gesagt, das war die schlauste Entscheidung ever, dass ich so schlau bin, zu sagen, ich sollte niemals studieren.
Sehr gut.
Weil das wäre die dümmste Entscheidung gewesen, weil ich einfach nicht lernen kann.
Ja, so. Aber weißt du, was meine Strategie war? Weil ich kann ja auch nicht so gut lernen.
Ja.
Mogeln.
Not.
Wer nicht lernen kann, muss mogeln. Und ich bin ja sehr ehrgeizig und der Wettbewerbskampf ist ja auch in der Schule da.
Ja.
Und ich bin halt anders an meine guten Noten gekommen. Ich habe gemogelt.
Alle Register gezogen wahrscheinlich. Auch vom Abi?
Selbstverständlich.
Seiten vorgeschrieben und reingeschrieben? Oder hast du Sachen auf dem Klo versteckt?
Ich habe mit Mitschülern die Abiturfragen aus der Tasche der Lehrerin.
Das ist nicht dein
gezogen.
Ernst.
Zumindest im Deutschabitur wusste ich, welche Frage auf mich zukommt.
Hast du es geteilt?
Ich sag mal so, ich habe ein Abi von 1,3. Oh. Ich meine, in Mathe habe ich nicht gemogelt, da wusste ich das vorher nicht. Für Mathe habe ich tatsächlich gelernt, aber ich habe richtig viel gespickt und mich da so durchgewurschtelt.
Ja, ich hab's gehasst, ey.
Okay, also du hast dann das Abitur.
Ich habe Abitur geschrieben. Und dann bin ich aber direkt danach, habe ich gesagt, ich muss raus hier aus der Kleinstadt, aus Parchim und bin nach England gegangen als Au-pair für 10 Monate. obwohl ich eigentlich nach Irland gehen wollte, aber meine Au-pair-Familie hat mir 2 Wochen vorher abgesagt, da musste ich ganz schnell eine neue Familie finden. Das war dann eine deutsche Familie mit 4 Kindern und ich bin oben in Norden Englands gezogen, nach Darlington, das ist in der Nähe von Newcastle. Mhm. Und Newcastle ist ja fast schottische Grenze. Im
Geordieland, das ist ein Geordieland.
Da spricht man Geordie, so die Middlesbrough, Geordieland, so auch die ärmste Region Englands. Ich habe eine Sprache gelernt, aber ob das Englisch ist, das kann ich so nicht sagen. Als ich zurückkam, hat mich auf jeden Fall niemand verstanden.
Die rollen auch das R, oder nicht? Mhm.
Ja, ich will das jetzt, glaube ich, nicht nachmachen, aber die sagen statt Mom, sagen sie Mum.
Ah,
Mimum.
Ja.
Mushroom. Hun.
Was war das letzte?
Hun. So wie Honey.
Ach so.
Han. Hun. Hun. Immer so heißt das voll.
An der Stelle würde ich allen Zuhörern das Video anzugucken. Okay, 4 Kinder ist aber auch eine Herausforderung. Mhm. Hattest du eine gute Zeit?
Ich hatte eine gute Zeit. Ja, schon. Ich würde schon sagen, dass ich eine gute Zeit hatte. Also ich habe da meinen besten Freund kennengelernt, Liam, der ist jetzt auch mit nach Berlin gezogen oder wohnt jetzt auch schon lange in Berlin. Mit dem habe ich ganz viel Zeit verbracht. Das war ultra toll. Die Kinder waren auch super. Die Eltern waren ein bisschen schräg irgendwie. Mit denen habe ich mich nicht so, weiß ich nicht, eigentlich habe ich mit denen schon gut verstanden, aber irgendwie, glaube ich, war ich denen nie genug so. Und die hatten halt auch ein Au-pair davor da, was deren absoluter Liebling war. Und ich konnte die nie erreichen. Ich habe die auch noch kennengelernt. Die waren noch eine Woche zusammen mit mir da. Und ich habe das schon so gespürt, dass alle...
Das ist so schwer.
Sie so sehr lieben und ich das nie erreichen konnte. Und ich das immer das so gespürt habe.
Das ist so gemein. Eigentlich braucht man echt ein Gap dazwischen. Ich war damals das erste Au-pair und die nach mir kam, die ist nach ein paar Wochen ist sie auch wieder nach Hause gefahren, weil sie meinte, ich komme nicht an das ran, was du gemacht hast, gerade auch als erstes Au-pair. Und das ist so schwierig, gerade wenn du sie dann auch direkt abgelöst hast.
Ja, und ich habe sie ja noch kennengelernt. Die war auch super nett so, aber eine ganz andere Person als ich.
Ja.
Und es war schon hart. Ja. Und dann musste halt auch das Au-pair früher abbrechen, weil ich einen epileptischen Anfall hatte. Im Club, beim Feiern, nüchtern, was mir beim Krankenhaus niemand geglaubt hat, weil die Stroboskopfrequenz zu stark war und ich dann umgekippt bin.
Wirklich? Mhm.
Und dann war ich im Krankenhaus und die haben erstmal einen Bluttest gemacht, weil sie dachten, ich bin voll auf Drogen und voll besoffen.
Oh mein Gott.
War aber nüchtern, weil ich in einem Dorf gewohnt habe und immer alles mit dem Auto fahren musste. Und dann konnte ich ja die Kinder nicht mehr zur Schule fahren, was ja mein Main Job war. Und dann musste ich früher nach Hause, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich habe die Kinder morgens ins Taxi gesetzt, weil ich ja nicht mit dem Auto fahren konnte. Und bin dann halt irgendwie 4 Wochen vorher
Okay, aber das heißt, du konntest kein Auto fahren, weil du die Diagnose Epilepsie bekommen hast?
Die Diagnose Epilepsie bedeutet, du darfst, wenn du einen epileptischen Anfall hattest, 1 Jahr lang kein Auto fahren, um zu schauen, ob du das wieder hast. Und wenn du aber 1 Jahr lang keinen Anfall hast, dann hast du keine Epilepsie. Dann hattest du nur einmal so ein Seizure, nennt man das ja im Englischen. Und anscheinend ist es auch eine relativ hohe Prozentzahl an Menschen, also ich glaube schon 4 oder 5%, was ich schon hoch finde, aller Menschen haben einmal in ihrem Leben einen epileptischen Anfall.
Und du hattest es aber nie wieder danach?
Ich hatte es nie wieder. So,
das
ich habe
ja
auch keine Epilepsie.
So crazy.
Aber habe immer, ich kann in Clubs, muss ich mir die Augen zuhalten, wenn da so Stroboskoplicht ist.
Okay.
Gehe auch eh nicht mehr feiern, aber das war früher auch echt nicht so angenehm.
Wüsste jetzt nicht, weil ich das letzte Mal im Club war.
Mit so Stroboskoplicht dann, Also da ist dann vielleicht so rotes Glitzerlicht und da laufen 90s, aber kein Strobolicht. Und so durch Alleen fahren, wenn so das Licht flackert. Kennst du das mit dem Auto? Dann habe ich auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten.
Okay.
Ja, aber dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen.
Und dann bist du direkt in die Ausbildung angegangen? Oder?
Ich bin dann nicht direkt. Ich war noch ein paar Monate in Mecklenburg und bin dann nach Berlin gezogen. Nicht, weil ich die Ausbildung zur Köchin angefangen habe, sondern zur Hotelfachfrau.
Wirklich?
Ja, ich habe wieder gesagt, Köchin, scheiß Beruf, scheiß Arbeitszeiten, kein Geld, kein Sozialleben, kein Privatleben.
Aber all das
machst
hast du
eine
Hotelfachausbildung. Ich wollte gerade sagen, aber all das hast du ja in der Gastro generell und nicht
total.
Nur in der Küche.
Ja, aber ich glaube, mein Ansatz war irgendwie so ein bisschen... Wenn ich Hotelfach die Ausbildung mache, dann kann ich wählen, welchen Weg ich gehen möchte. Also will ich in die Eventbranche gehen? Ich wollte auch mal irgendwie Eventmanagerin werden oder sowas. Ist ja alles irgendwie vergleichbar. Und das ist klar, da musst du halt alles durchmachen von Service, Küche, Event. Und da war ich in der Küche die ersten 3 Monate und hatte einen tollen Küchenchef. Das war im Kudamm 101 hier in Berlin. Und der mochte mich richtig gerne und ich mochte richtig gerne in der Küche arbeiten. Und der hat mir dann irgendwie, nachdem ich dann ins Service gekommen bin oder ins Housekeeping, mit meinen Wegen voller Handtücher an ihm vorbeigeschoben bin, immer gesagt, ich fand es in der Küche so cool. Er sagt, Hanna, du musst hier raus, so ungern ich dich auch verlieren möchte, aber hat mir so eine Adresse zugeschrieben, da bewirbst du dich, da gehst du hin. Das machst du.
In dem Laden, aber in die Küche, da deine Ausbildung machen?
Die hatten kein Restaurant.
Ah, okay.
Die hatten nur Frühstück und Event. Und er hat auch gesagt, du musst was Gutes machen.
Okay.
Und das war das Restaurant V. Und ich habe zu mir gesagt, okay, ja, ich probiere das. Hatte natürlich total Schiss, dass ich das nicht kriege und sowas, blabiblub. Und hat mir gesagt, wenn ich da Probearbeiten mache oder das bekomme, dann mache ich das. Aber wenn ich den Job nicht kriege, dann probiere ich es nirgendwo anders in der Küche. Und wäre gewechselt ins Adlon. Also ich hatte mich schon so halb im Adlon vorgestellt und hätte zwar die Ausbildung gewechselt, um noch professioneller quasi meine Ausbildung zu machen und ein bisschen höheres Niveau. Halt Adlon, Kempinski ist halt wow.
Ja.
Aber das, ja, ich wurde halt genommen im V.
Crazy. Also erstmal richtig ungewöhnlich, dass du deine Ausbildung zur Hotelkauffrau oder Fachfrau?
Fachfrau.
Mit der Küche angefangen hast? Weil im Ausbildungsplan fängt man ja, also ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gehört, dass man dann direkt in der Küche anfängt.
Ich glaube, wahrscheinlich waren alle Posten schon gerade mit Azubis in dem Hotel belegt. Ja. Und es wird ja immer so rotationsmäßig getauscht.
Vielleicht zur Erklärung, selbst wenn man eine Ausbildung zum Koch oder Köchin macht, muss man eigentlich laut Ausbildungsverordnung dann auch mal in den Servicebereich und ins Housekeeping und andersrum genauso.
Ja.
Die Hotelfachfrauen und Männer müssen dann auch mal in die Küche und halt alle Bereiche abdecken.
Ja.
Das heißt, es kam dir ja voll zugute, dass du dann erst in der Küche angefangen hast. Krass, und dann warst du im V.
Ja, es war echt verrückt. Ich habe mich da beworben und dann haben sie angerufen und gesagt, ja, kannst du zum Probearbeiten 3 Tage Probearbeiten vorbeikommen? Ich bin krass aufgeregt, ey. Und
hattest du schon eine Kochjacke oder so? Hast du dir dann was gekauft oder wie bist du da hingegangen?
Nee, die haben mir was, also im V gab es Kochjacken.
Okay.
Da musste ich mir nichts kaufen. Aber es war so geil beim Vorstellungsgespräch. Ich war sehr, sehr dünn und bin sehr klein und sehr blond und bin dann da in dieses V reingestiefelt mit meiner Bewerbungsmappe und habe gesagt, hallo, ich würde mich gerne bewerben. Und die haben die ganze Zeit gedacht, Service, und haben mir dann den Serviceleiter hingestellt. Und ich so, nee, in der Küche würde ich mich gerne bewerben. Und dann saßen die ganzen Köche hinten mit ihren weißen Kochjacken in der Mittagspause, es war so 17 Uhr, also vorm Service, in der Ecke hinten. Und das V ist ja so eine Institution, so ein gediegenes Restaurant mit so schummrigem Licht, saßen hier mit ihren weißen Kochjacken und haben mich dann alle so angeglotzt.
Oh Gott.
Und das war so schräg. Und dann saß ich da mit so einer Lederjacke und so, die meiner Mappe.
Wie alt warst du dann da zu dem Zeitpunkt?
20. Ja, aber halt sehr klein und dünn und blond.
Und dann hattest du 3 Tage.
Ich habe gesagt, ja, okay, kannst du gerne machen, kannst zum Probearbeiten reinkommen. Und dann habe ich mir Urlaub genommen, weil mein Hotel durfte nicht wissen, dass ich mich da beworben habe. Bin zum Probearbeiten hingegangen, habe als allererste Aufgabe eine Fleischerkiste französische Bluttauben hingestellt bekommen, die nicht die Köpfe backen musste. Mit so einem riesen Beil und alle, so der Küchenchef und der Souschef standen so hinter der Ecke und haben so geluscht und so.
Und glaubst du, das haben die gemacht, um dich zu schikanieren? Wollten sich auf die Probe stellen?
Ich glaube, die wollten mich testen. 100% wollten die testen und gucken, ob ich, kleines Girl, da jetzt mit dem Beil die Köpfe abhacken kann.
So doof, oder warum? Du fängst doch dann als Azubine.
Ja,
du bist irgendwie
klar, dass ich
20
jetzt
junge
noch
Jahre
nicht, noch nie gemacht habe. So,
ja,
ne?
Hä? Was soll denn sowas? Das verstehe ich nicht. Und das
ich fand es
so
total geil. Bin aber, ganz ehrlich. Also ich durfte die dann auch auseinander. Die haben mir auch direkt gezeigt, wie man die zerlegt und auseinander. Ich finde es mega interessant.
Aber stell dir mal vor.
Aber für jemanden, der da nicht so.
Genau. Und nur weil du das dann an deinem ersten Tag als Probearbeiterin nicht schaffst, heißt es ja trotzdem nicht, dass aus dir kein guter Koch, Köchin wird.
Ja.
So, du kannst es ja trotzdem schaffen.
Ja.
Du musst halt nur, ne, und klar, in deinem Fall, wenn es dir Spaß gemacht hat, umso besser, ne, aber ich finde das trotzdem irgendwie so krass, dass man, wie kommt man dann auf die Idee?
Ja, und wahrscheinlich auch so, das ist ein ganz schmaler Grat, ob du die Person total verstörst und die nie wieder den Fuß in eine Küche setzen möchte oder sowas. Aber ja, ich meine, das ist klar, weil so eine Aufgabe mussten wir da viel machen und wenn ich da die Ausbildung mache, dann ich habe es irgendwie nachvollziehen können. Ich fand es schon auch ganz schön hart, weil es war mir zu 100% klar, dass sie das extra machen, weil die mir das nicht zutrauen, dass ich das hinbekomme. Aber die 3 Tage waren schon irgendwie dann geil. Und ich habe mich gut angestellt und die waren total überrascht. Und dann wurde ich in die Ecke wieder zitiert von meinem Küchenchef. Und der hat gesagt, Hanna, pass auf, wir bieten dir laute Musik, wenig Geld, kein Sozialleben und richtig viel gute Laune. So hat er das, glaube ich, gesagt. Und wir würden dir das, wenn du das machen willst, dann kannst du das machen. Aber das ist ganz klar, dass du das alles
in Kauf nehmen musst.
Und du darfst nicht verkürzen, du musst die 3 Jahre durchmachen. Hier wird nicht verkürzt, im V wird nicht verkürzt.
Aber du hättest auch nicht verkürzen können, oder?
Na, ich glaube, wenn du dich in der Berufsschule sehr gut anstellst, dann kannst du auf 2,5 Jahre verkürzen. Wenn du, genau, weil ich kein Abi habe, hätte ich nicht verkürzen können. Mit Abi darf man automatisch auf 2 Jahre oder 2,5 verkürzen. Aber im V ist ganz klar, du ziehst die 3 Jahre da durch.
Finde ich auch nach wie vor gut und richtig tatsächlich, aber schon eine krasse Ansage auch.
Ja, ich meine, ich fand es irgendwie gut, dass von Anfang an ganz klar war, worauf ich mich da einlasse.
Ja. So. Und war es so, wie er es gesagt hat?
Ja.
Wenig Bezahlung, klar, gab es gute...
Sehr laute Musik.
Und laute Musik, gute Laune.
Es lief immer so ein 3-Stunden-Live-Set von Sven Feeth und dann danach System of a Down im Vorbereitungs...
Bei uns lief immer...
Eine gute Mischung und es ist immer so bam, 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 laut und schnell.
Dubstep lief
viel.
Bei uns immer. Oh, oh Gott. So scheiße, ey.
Ja, und wir waren ja zum, also 15 Köchinnen für einen Restaurant mit 60 Sitzplätzen.
Krass. Also das ist, wie viele Azubis wart ihr?
6, also pro Lehrjahr immer 2.
Boah, das ist schon eine Hausnummer. Das heißt, ihr hattet wahrscheinlich auch eine große Küche.
Mhm, die war schon groß, die Küche. Genau, es war so ein bisschen mit einer Treppe, unten war die Patty, also die Patisserie mit den großen Öfen und dann das große Kühlhaus und oben war dann die große Küche mit den anderen Posten.
Und wie bist du die Ausbildung durchlaufen? Wie war das für dich? Hast du irgendwelche Momente, die dir besonders gut oder besonders schlecht in Erinnerung bleiben? An was denkst du, wenn du an deine Ausbildung zurückdenkst?
Ich habe es geliebt. Ich habe die 3, oder ich würde sagen, die ersten 2 Jahre sowas von geliebt. Ich fand es nur geil. Ich fand alles geil, wirklich alles. Ich habe geliebt, 75 Stunden die Woche zu arbeiten. Ich war fix und fertig und habe es geliebt, mit meinen KollegInnen am Samstagabend im Restaurant zu sitzen und die Champagnerflaschen leer zu trinken und danach feiern zu gehen, um den ganzen Sonntag im Sisyphus oder im Club abzuhängen und dann Montag fix und fertig zu sein, aber trotzdem wieder auf der Matte zu stehen.
Ja.
Ich fand es nur geil. Ich fand es toll. Aber ich war auch an einem Punkt irgendwann, da hat mein Küchenchef leider aufgehört, da zu arbeiten und damit hatte ich ganz krasse Probleme, weil der mir ganz viel beigebracht hat und ich ganz doll zu dem aufgeschaut habe und ich Schwierigkeiten hatte, mit dem neuen Küchenchef die Veränderung zu akzeptieren, die da natürlich mit einhergehen, wenn jemand nach ganz, ganz langer Zeit weggeht,
dann verändert sich was. Man hat ja auch so einen Bond dann
irgendwie. Total. Und dann verändern sich Sachen, die sind schwierig. Und ich hatte, ich glaube, nach 2 Jahren irgendwann mal war ich an dem Punkt, da hatte ich mich zusammengebrochen. Es war so ein Abendservice. Ich hatte schon übelst Bauchschmerzen. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, ich werde krank. Dann hat mir jemand heißes Fett aus Versehen über die Hand gekippt.
Oh,
und dann hat auch noch so,
mies.
Ich sage, aus Versehen, der Sous-Chef war auch sauer, weil es war ein Scheißabend, der lief irgendwie schlecht. In irgendein GN-Blech oder eine Pfanne getreten, habe ich auch Knöchel abbekommen.
Oh Gott.
Es war aber alles nicht mit Absicht, natürlich nicht.
Yeah.
Aber es war, kam alles zusammen und dann saß ich draußen auf der Bank und bin nur in mich so zusammengebrochen und habe geheult wie ein Schlosshund. Der hat mir einen großen Borgmann eingeflößt, der gesagt, hier, trink erst mal einen Schnaps. Und dann gehst du zum Arzt. Hat sich herausgestellt, dass ich ein stressbedingtes Magengeschwür hatte und jetzt 3 Wochen ausgefallen bin.
Aber war dir zu dem Zeitpunkt bewusst, dass du so viel Stress hast, dass sich daraus ein Magengeschwür bildet?
0%. No. Ich war einfach fertig. Ja, aber das ging nicht mehr.
Krass.
Und ein Jahr später, das war dann mit dem neuen Küchenchef, und ich kenne mich so nicht. Und da war ich an einem Abendservice richtig, habe den angepumpt und habe irgendwie gesagt, nee, das mache ich nicht, ich gehe jetzt einfach. Was ich sonst niemals gemacht hätte. Aber ich war so burnt out, dass ich danach auch wirklich
heftig
3 Wochen, glaube ich, nochmal krankgeschrieben war. Der hat mir das aber auch verziehen und wir haben uns hingesetzt und lange darüber geredet. Und ich meinte so, es tut mir so leid. Niemals, also Hanna, ich weiß, du bist das bist du nicht. So arbeitest du nicht, ich kenne dich so. Aber du brauchst jetzt eine Pause und die nimmst du dir auch. Also da war die immer alle super fair, obwohl krass. Natürlich die Arbeitszeiten krass waren. So, ne?
Ja.
Aber also ich habe nur gute Erinnerungen eigentlich an diese Zeit. Und die Sachen, die schlecht waren, die kann ich irgendwie verstehen.
Okay.
So,
ja, der Workload ist teilweise schon echt, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen.
Nee.
Vor allem, wenn man noch so klein ist irgendwie und man hat vorher noch nicht richtig gearbeitet und dann startet man. Das ist ja körperlich, ich glaube, das wissen auch einfach super viele nicht, dass das körperlich so dermaßen anstrengend ist. Ja. Und wenn man dann irgendwie klein und schmal ist, ja, wie wir alle.
Diese riesen Töpfe mit 50 Liter Fong,
und dann hast du diese schweren Wannen, wo irgendwie Knochen drin sind, dann hast du, keine Ahnung, einen ganzen Kessel voll mit Bolognese vollgekocht. Das ist so dermaßen schwer. Ja. Alles ist heiß. Im Sommer stehst du zwischen Grill, Ofen, Herdplatte, Dampfbad, Wärmeplatten und hast, ich musste damals in meinem ersten Job noch ein Halsband tragen.
Oh Gott, ja. Nee,
das und dann hatten wir feuerfeste Kochjacken, diese festen Plasten, Hosen.
Also gefühlt so,
genau, die sind ja
so alle, kein Sauerstoff
genau, durchkommt. Genau, das sind alles so Sicherheitsstoffe. Dann mussten wir Stahlkappenschuhe tragen.
Ja, wir auch.
Dann eine Kochjacke und ein Halsband, ey. Du stehst da und man kann das gar nicht in Worte fassen, wie heiß es da drin ist.
Ja.
Du bist wirklich in so einer Sauna einfach ja. die ganze Zeit. Und dem musst du körperlich auch erstmal standhalten ja. irgendwie.
Ich weiß noch, relativ am Anfang war, glaube ich, für 9 Monate am Stück in einer Patty. Und wir haben in der Patisserie. Arthur liebt es, wenn ich Patty sage. Arthur sitzt hinter der Kamera. unten im Keller war das Trockenlager und wir mussten immer die Mehlsäcke nach oben schleppen, weil wir jeden Tag 6 verschiedene Brotsorten gebacken haben. 25 Kilo Säcke. Und die haben eigentlich immer alle gesagt, Hannah, sag Bescheid, wir holen dir den hoch, wenn wir runtergehen, aber wenn gerade keiner runtergeht und ich wollte jetzt nicht irgendwie immer sagen, geh bitte runter und hol mir Mehlsack, was echt dumm ist. Heutzutage würde ich sagen, geh bitte runter und hol mir Mehlsack. Und dann weißt du, nee, mach ich selber. Nehme ich auf meine Schulter. Ich habe 48 Kilo gewogen zu der Zeit und habe dann immer so 25 Kilo Mehlsäcke hochgeschleppt. Was halt ein Scherz ist. Also,
das ist so crazy.
Ist krass. Aber ich war sehr strong.
Apparently.
War ich richtig gut. Mit meinen 48 untergewichtigen Kilos da eben.
Und wie war die Stimmung bei euch im Team? Hattest du, waren das coole Kollegen? Wie war so der Arbeitsvibe?
Ja, also ich hatte ganz tolle Kolleginnen. Und ich hatte auch das Glück, dass wir bei den Azubinen, sage ich mal schon, relativ viele Frauen waren. Also ich kenne das gar nicht, dass laut rumgeschrien wird zum Beispiel. Oder dass irgendwie so männliche Egos krass eine Rolle gespielt haben, weil wir eigentlich immer ein gut ausgeglichenes Team waren und ich da nie schlechte Erfahrungen mitgemacht habe.
Ja,
ich persönlich. Ich glaube, dass es da andere Personen auch in meinem Team waren, die das, glaube ich, anders erlebt haben. Ich habe aber auch immer ganz klar meine Grenzen gesetzt und klar gesagt, wenn mir irgendwas komisch vorkam. So. Und ich glaube, ich wurde einfach krass respektiert, auch weil ich einen guten Job gemacht habe.
Gut,
ja.
Wichtig.
Aber es waren viele Frauen, das war eigentlich echt immer ganz cool.
Und wie, was für eine Küche war das? Was hast du gelernt?
Ja,
wie
also,
würdest du deine Kochskills beschreiben?
ich bin so happy, weil ich alles gelernt habe, was man hätte lernen können in dieser Ausbildung. Also das V ist wirklich so eine Institution gewesen, hatte 19 Jahre lang am Stück einen Stern in Berlin am Gendarmenmarkt. Das gibt es seit 2016 nicht mehr, die sind insolvent gegangen.
Krass. Sind wir wieder beim Thema Geld verdienen mit einem Restaurant?
Ja, das 15 Köche für 60 Sitzplätze, ohne Servicepersonal, ohne Spüler. Also
Reinigungskräfte?
Ja, alles. Und es war halt richtig Fine Dining. Also da gab es am Abend, wurde die weiße Tischdecke an den Pass gelegt, da wurden die Teller, immer 2 Personen am Pass, die nur die Teller angerichtet haben.
Ja.
Mit Pinzette und Löffel und mit Schnicki und immer die kleinen Kräuter und rauf und
geil.
Mit Fond angegossen, Soße angegossen. Also, wie gesagt, 6 verschiedene Brotsorten jeden Tag frisch gebacken. Pralinen, Petit Fours, Amüs, alles. Alles. Da kann man überall sein Häkchen machen. Hinter dieser klassischen Fine-Dining-Küche.
Oh, I wish. Also, ich habe ein Jahr Fine-Dining gemacht, aber ich konnte das nicht aufholen. Naja. Und wie ging es dann weiter? Du hast deine Ausbildung abgeschlossen, bist du da geblieben?
Ja, oder? Nee, ich bin da nicht geblieben. Ich bin direkt weggegangen. Ja, genau. Ich bin wirklich 3 Wochen später habe ich im nächsten Restaurant angefangen. Ich habe dann nämlich zu Silvester ausgeholfen. Ich hatte Silvester irgendwie frei, oder? Wie war das nochmal?
Also zu wie Silvester frei?
Ja, und ich habe aber ich wurde quasi einfach nur ausgeliehen an ein anderes Restaurant, weil die irgendwie jemanden brauchten. Und das war im Restaurant Richard in der Köpenicker Straße, ein französisches Restaurant, die auch einen Stern haben. Und da habe ich direkt angefangen und habe da ein Jahr gearbeitet. Und das war auch Fine Dining, aber auf einem anderen Level und ein viel kleineres Team. Winzige Küche und wir waren 4 Leute in der Küche.
Okay, krass.
Also von 15 runter auf 4.
Und mit anderes Level, was meinst du damit?
Na, du kannst halt, wenn du nicht so viele Angestellten hast, kannst du einfach nicht so kleinteilige Gerichte machen. So, ne? Das war irgendwie schon gehoben, aber einfach ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Und nicht eine Riesenkarte. Also wir hatten im V-Jahr teilweise 2 Menüs plus noch eine à la carte Karte. Und das kannst du ja nicht machen mit 4 Personen.
Das klingt so viel. Geht nicht.
Ja. Und da hatten wir 2 Menüs, ein vegetarisches, eins mit Fisch und Fleisch. Und das hat sich aber schon überschnitten. Ja.
Und nach einem Jahr hattest du andere Vorstellungen?
Ja, also mein damaliger Freund, der hat mit einem Freund von mir, der auch, ach so, die beiden haben auch im V gearbeitet, mit dem einen war ich zusammen. Und die beiden sind zusammen ins Aqua nach Wolfsburg gegangen und haben sich da dazu entschieden, einen Pommesladen in Berlin aufzumachen. Den kennen wahrscheinlich viele, weil das ist der beste Pommesladen, den es in Berlin gibt. Obwohl bekannter jetzt, sogar heutzutage, ist er wegen seinen Smashburgern des Goldies. Genau, die haben einen Pommesladen aufgemacht.
Muss ich mir notieren? Kenn ich nicht.
Du kannst hingehen, das ist richtig geil.
Okay.
Und genau, der Plan war gefasst, dass die sich selbstständig machen. Und ich habe natürlich das alles miterlebt und mitgesehen. Und genau, haben die sich eine Location angeschaut in der Oranienstraße in Kreuzberg und haben sich entschieden, diese Fläche zu mieten. Und daneben war ein Laden frei. Und die beiden haben den Laden gesehen. Und in unserer jugendlichen Leichtsinnigkeit sind wir auf die Idee gekommen, statt einen Laden gleich 2 aufzumachen. Und zwar einen Tochterladen unter dem Goldies, also zu den Pommes, haben wir im zweiten Laden einen Saft- und Stullenladen aufgemacht, den ich und meine kleine Schwester geführt haben. Da kommen wir wieder zu den Geschwistern.
Ja, was ich sehr spannend finde, dass du auch mit deinen Geschwistern oder mit einem deiner Geschwister mal selbstständig warst.
Das ist eigentlich verrückt. Genau, die Entscheidung haben wir, oder die Idee kam im Dezember. Anfang Dezember. 2016.
Mhm.
Ich habe Ende Dezember gekündigt, bis Ende Januar gearbeitet. Im Januar haben wir den Laden renoviert, Businessplan geschrieben. Keinen Gründerzuschuss habe ich nicht bekommen. Meine Schwester hat ihn bekommen. Und wir haben im Februar den Laden aufgemacht.
Das heißt, du hast aber auch gekündigt, weil du den Plan dann schon geschmiedet hast? Oder hast du keine Lust
mehr? Also die beiden haben mich und meine Schwester, oder damals waren sie noch zu dritt, uns angefragt, ob wir Lust hätten, das Konzept umzusetzen. Also die Idee kam nicht von mir und auch nicht von meiner Schwester, sondern von den beiden Jungs. Und ja, wir haben einfach gesagt, ja, okay, why not? das waren 6 Wochen.
Und dann hast du ein Konzept geschrieben und los ging's.
Ja, also mit denen zusammen natürlich, weil Lotte und ich auch ganz klar gesagt haben, meine Schwester, dass wir wollen keine finanzielle Verantwortung tragen, weil das auch nicht unsere Idee ist. Also wir setzen das gerne um mit eurer Hilfe. Wir sind bei euch angestellt, bei eurer Firma.
Smart.
Haben natürlich trotzdem eine GbR gegründet, aber die war quasi als Tochterunternehmen bei der anderen Firma mit dabei und haben mit denen zusammen auch das Konzept gemacht. Und weil es war ja wirklich deren Idee.
Ja.
Wir haben das nur zusammen alle halt uns dann so ausgedacht. Genau, mit meinem Papa zusammen den Laden ausgebaut. Es war nämlich wirklich Beton pur und wir haben selber gefliest, wir haben selber Abwasser gemacht, wir haben das in Design gemacht. Wir wollten, dass es so aussieht wie Le Jardin Majorel aus Marrakesch in Blau und Gelb und haben das alles so, so cool designt und eingerichtet und dann gab es Saft und Stullen.
Crazy, es klingt nach so viel Arbeit.
Ja.
Und was hat deine Schwester dann da gemacht?
Meine Schwester, genau, die hat eigentlich mit uns zusammen, also mit mir zusammen den Laden geführt und ich habe halt das Kulinarische gemacht und Essen, alles, ne, mich um die ganzen Bestellungen und sowas gekümmert und sie hat halt Buchhaltung, den ganzen Kram gemacht, den ich nicht kann. Und sie ist nämlich gelernte Bürokauffrau.
Ah, sehr gut.
Genau. Und dann ist aber nach 3 Monaten, also Goldies hat dann im März aufgemacht, nach 3 Monaten ist die dritte Person, die quasi auch für beide Läden, für Finanzen und alles verantwortlich war, ausgefallen, sodass meine kleine Schwester dann für unseren Laden und fürs Goldies Buchhaltung, Personal und alles gemacht hat. Ich alleine den Saftladen.
Oh Gott.
Dann wurde es ganz schnell zu viel. Die beiden Jungs waren drüben auch alleine.
Völlig verzettelt.
Und es war natürlich...
Das heißt, ihr hattet auch einen Andrang. Bei euch war viel los. Ihr hattet richtig viel zu tun.
Wir hatten, ja, im Goldies gab es richtig viel zu tun. Ich bin halt auch voll oft drüber und habe ausgeholfen im Goldies, wenn da Not am Mann war, dass meine Schwester den Saftladen gemacht hat. Es war wirklich eigentlich permanentes Hin und Her.
Ja.
Und der Saftladen lief nicht so gut, wie das Goldies lief. Und meine Schwester hat irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, das ist nicht das, was wir ausgemacht haben. Das haben wir nicht so geplant.
Ja.
So, ich mache hier was ganz anderes, als wir anfangsmäßig irgendwie wollten. Und hat dann gesagt, sie würde gerne uns verlassen. Und dann habe ich das noch ein paar Monate alleine gemacht. Und dann haben wir auch zusammen mit den Jungs vom Goldies gesagt, es macht keinen Sinn, einen Laden durchzudrücken, der nicht so gut läuft wie der andere und der eigentlich nur Kraft kostet, weil keiner die Kapazität hat, da richtig was reinzustecken.
Okay. Und ihr hattet auch keine Kapazitäten gehabt, noch jemanden dazu zu holen, sozusagen als Entlastung.
Ich meine, das hätten wir uns geldtechnisch, genau, personalkostenmäßig hätten wir uns das nicht leisten können. So. Und dann haben wir gesagt, kräftemäßig schaffen wir das nicht. Machen wir lieber so einen Schrecken, ein Ende ohne Schrecken, anstatt ein Schrecken ohne Ende. So machen wir den Laden nach einem Jahr wieder dicht und haben ihn nicht komplett gegen die Wand gefahren.
Okay.
Sondern war spannend, hat Spaß gemacht und dann reicht es jetzt auch wieder.
Ist ja für dich auch wahrscheinlich voll die Erfahrung gewesen, so im Nachhinein, total, was man da alles mitnimmt. Ja.
Und ich glaube, es war die gesündeste Entscheidung, einfach zu sagen, ich bin hier unglücklich, es macht keinen Sinn so, wir müssen das ändern.
Ist ja auch super unbefriedigend.
Ja.
Dann am Ende
des Tages. Ja, und ich stand halt auch teilweise wirklich dann immer 6 Tage da. Oh, hatte gar nicht so viel zu tun und konnte mich aber gar nicht so ausleben.
Ja,
und
ja. Okay, verstehe. Und was hast du, wie ging es dann weiter? Was hat deine Schwester dann gemacht?
Meine
hat
Schwester
das was mit dir und deiner Schwester gemacht eigentlich?
Nö, überhaupt
oder
nicht.
Oder seid ihr da gut wieder rausgegangen?
Wir sind da super gut rausgegangen. Meine Schwester ist dann in die Werbung gegangen, was arbeitszeitentechnisch jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht hat.
Bei einer Agentur.
Ja. Bei der Agentur in Berlin. Bei der Werbeagentur. Und war da auch mega happy und das fand sie total geil. Und ist auch eigentlich, und jetzt wissen wir das alle, dass das ihr absoluter Traumberuf ist, weil sie seitdem nichts anderes macht.
Sehr gut.
Und da total drin aufgegangen ist. Ja.
Und du?
Ich war dann erstmal arbeitslos und brauchte erstmal eine Pause, weil ich fix und fertig war.
Boah.
Und habe lange gebraucht, rauszufinden, was ich dann jetzt eigentlich möchte, weil mir ganz klar war, ich schaff's nicht mehr voll in die. Nach so einem Jahr könnte ich jetzt nicht wieder voll in der Küche arbeiten, so, obwohl es das voll Bock gemacht hätte. Aber ich habe mich dann genau dazu entschieden, mich bei Kitchen Stories zu bewerben. Die haben aber keine Vollzeitstelle gesucht, sondern nur eine Freelancerin. Und dann habe ich gefreelanced, damit ich bei Kitchen Stories als Freelancerin arbeite. Habe das einen Monat gemacht und dann haben die mich dann
sehr gut.
Und habe dazwischen halt noch so ein paar Caterings gemacht. Aber ja, genau. Und dann war ich 4 Jahre bei Kitchen Stories. Also bei einem Online-Kochbuch als Rezeptentwicklerin und genau, habe so Foodstyling gemacht und ja,
ist ja eigentlich der Traum von so, so vielen, oder?
Ja.
Dass du quasi dass die Liebe zum Kochen ausüben kannst, ohne dass du den ganzen Shit hinten dran hast mit den Arbeitszeiten, mit der schlechten Bezahlung, mit dem Lärm und dem Gestank.
Ja, und ich habe, weißt du, so Montag bis Freitag, festes Einkommen.
Ja, mega.
Kreativ arbeiten.
Ja.
Und irgendwie, es war geil. Es hat genauso funktioniert. Es hat Bock gemacht. 4 Jahre war ich da.
4 Jahre. Seit wann bist du jetzt nicht mehr da?
Seit letztes Jahr, April, habe ich mich dann selbstständig gemacht, ja.
Das heißt, du warst erst selbstständig, halb selbstständig, hast da alles mitgenommen und gelernt, was man in der Selbstständigkeit braucht und hast dich dann doch nochmal getraut.
Ja, naja, also war ich ja dann dreimal selbstständig. Also einmal mit dem Saftladen, dann war ich arbeitslos. Dann war ich nochmal für 1-2 Monate selbstständig, wo ich aber auch so, in der Zeit habe ich gar keine Umsatzsteuer bezahlt, weil ich keine Ahnung hatte, wie man das macht, wie man das berechnet. Und irgendwann musste ich eine übelst fette Nachzahlung machen. Und ich so, weiß ich jetzt auch nicht, was
damit passiert ist. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, darüber können wir auch noch kurz sprechen, wie es bei dir in der Berufsschule war. Aber warum lernt man das nicht in der Berufsschule, oder? Weil so viele in den gastronomischen Ausbildungsberufen machen sich selbstständig.
Ja.
Und als ich mich selbstständig gemacht habe, war das für mich ein großes Mysterium.
Für mich ist es immer noch ein großes Mysterium. Teilweise immer noch ein großes Mysterium.
Ja, man fuchst sich dann halt irgendwann so rein.
Ja, aber ob das alles richtig ist, das weiß man trotzdem nicht, oder?
Ja. Ich habe es alles ausgelagert. Ja. Ne? Also ich habe eine mega gute Steuerberaterin und...
Ja.
Ich habe halt, als ich noch keine Steuerberaterin hatte, habe ich mich da halt auch irgendwie einfach so reingefuchst, weil irgendwie muss das ja regeln. Aber ich habe mich richtig geärgert, weil ich dachte so, das wäre doch eigentlich mal cool, wenn man das...
Das ist auch nicht das, was sein
muss. Ich muss auch an der Stelle dazu sagen, vielleicht habe ich das ein oder andere auch im Studium gehabt.
Aber
wir sind wieder beim Lernen.
Ja.
Aber es haben ja auch nicht alle davor oder danach studiert und es wird einfach in der Berufsschule nicht beigebracht.
Nee, überhaupt nicht.
Also so.
Also ich frage jetzt auch immer noch meine Schwester, weil die hat das in der Berufsschule gelernt, aber die ist Bürokauffrau.
Okay.
Ich glaube übrigens, dass sie es gelernt hat. Ich hoffe, dass sie es gelernt hat. Oder sie ist einfach so smart und hat sich selbst geahnt.
Sie tut einfach nur so.
Und ich hätte es eigentlich auch können, aber hab's einfach nicht hingekriegt.
Das wäre witzig, ey.
Ja.
Und könntest du dir vorstellen, dich nochmal mit einem eigenen Laden komplett selbstständig zu machen?
Ja, aber nicht mit einem Restaurant.
Nee?
Nee.
Hätte ich jetzt bei dir tatsächlich viel eher vermutet als zum Beispiel bei mir, weil du ja eine ganz andere Kochausbildung genossen hast zum Beispiel.
Nee. Nee, aber wie gesagt, man verdient damit halt auch einfach kein Geld.
Das heißt, du wärst eher Bar?
Ja, nee, also die Idee, und die hab ich auch schon irgendwie so ein bisschen jetzt ja angefangen zu machen, diese Supperclubs oder Pop-Up-Restaurant mal ein Event zu machen. Also, dass ich irgendwie eine Location habe, wo ich einmal ein Dinner mache.
Okay.
Ist geil. Und ich mache ja jetzt auch YouTube-Videos und in meiner Küche die zu drehen, das ist schon in Ordnung. Aber das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Und ich bin schon auch auf der Suche nach einem Studio mit Arthur, der hinter der Kamera sitzt. Das wird auch zum Running Gag. Das ist Arthur, der hinter der Kamera sitzt. Und Anni, die immer meine schönen Fotos macht, dass wir vielleicht in Berlin eine Location finden, wo man das irgendwie vereinen kann. Wo man sagt, wir haben ja ein Küchenstudio, wo wir filmen können, wo wir fotografieren können, wo wir schneiden können, wo wir Podcasts aufnehmen können, wo wir aber auch mal ein Dinner hosten können.
Mega geil.
So. Also so eine bunte Mischung.
Sag Bescheid, aber wenn du diese Location
gefunden hast. Sag ich Bescheid. Ich bin auch gespannt, ob es sowas gibt. Das muss natürlich wahrscheinlich alles viel selber bauen und so. Aber ich will mich nicht mehr so komplett festlegen, glaube ich.
Das heißt, die Selbstständigkeit bei dir beinhaltet jetzt auf jeden Fall viel kreativen Content und alles, was sich um Food dreht. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, womit du dein Geld verdienst, was wäre dann deine Antwort?
Das ist eine gute Frage. Das fragen wir natürlich auch. Weil, also ich meine, ich habe letztes Jahr durch The Taste, ich habe ja The Taste mitgemacht und dann gab es ja so einen Schub und ich habe Fernsehen gemacht und den Kühlschrank öffne dich gemacht. Und letztes Jahr hat mir dieses Kühlschrank öffne dich und diese Fernsehsachen auf jeden Fall so ein bisschen diesen Start in mein selbstständiges Leben finanziert. Und was ich jetzt so mache, ist wirklich so ein buntes Potpourri an allem Möglichen. Also ich mache halt auch mal eine Instagram-Kooperation mit einem Schmuckhersteller oder einem Nagellack oder was weiß ich. Weil wenn ich hinter der Marke stehe, finde ich es in Ordnung und das finanziert halt auch irgendwie meine Selbstständigkeit. Also ich sammle mir gerade wirklich an allen Ecken und Enden immer das so zusammen. Ich mache Food-Styling-Jobs, die unabhängig von meiner Person sind. Das heißt Set-Styling, Food-Styling für eine Fotokampagne oder sowas. Wir versuchen mit YouTube ein bisschen Geld zu verdienen, was natürlich auch nicht das Leichteste ist.
Oh, so.
Rezeptentwicklung, die ausgelagert ist, wo ich Rezepte für andere Personen entwickle.
Ja. Hat man oft Anfragen für Magazine oder so, wo man nochmal was schreibt.
Ja, oder für ein Kochbuch, irgendwie Produkte. Sowas. Ja.
Kochbuch, aha.
Ja, ich weiß gar nicht, es müsste jetzt bald rauskommen. Aber ich habe für Alexander Herrmann ein paar Rezepte geschrieben. Für
da kannst du das
Kochbuch.
Ein Eidraufpellen.
Können wir Eidraufpellen.
Aber du darfst darüber sprechen, oder nicht? Weil ich glaube, es gibt auch extrem viele Köche.
Ich darf darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ich namentlich genannt werde, aber wir haben auf jeden Fall ausgemacht, dass ich darüber sprechen kann.
Ja, weil ich glaube, es gibt extrem viele Köchinnen, die ihre Kochbücher schreiben lassen und es einfach niemandem erzählen.
Ja.
Und da stehen auch nirgendwo Credits für RezeptentwicklerInnen.
Ja. Und das ist so verrückt, weil wenn man so über Content Creation auch redet, und das ist ja auch irgendwie Rezeptentwicklung, klar, wenn man das irgendwie bildlich verkauft oder sowas. Aber für Rezepte, klar, gibt es auch gar nicht so Buyouts oder Nutzungsrechte. So, die schreibt man und da kriegt man ein bisschen Geld für.
Das ist so absurd.
Dann wird das für einen anderen Namen genommen und dann so.
Hast du Pech gehabt.
Hast du Pech. Aber gut, ich fand bei Rezepten, du kannst ja auch kein Patent auf ein Rezept anmelden, weil es gibt ja alles schon. So, du kannst ja nicht sagen, ich habe das jetzt das allererste Mal so geschrieben, weil wie willst du das nachweisen?
Ja, stimmt.
Glaube ich, gibt es einfach bei Rezepten und bei Essen nicht.
Das ist deswegen halt bei super vielen kreativen Sachen einfach so, ne?
Ja.
Also, würde ich jetzt mal so behaupten. Und The Taste, wie... du hast es gerade schon einmal kurz angerissen. Mhm. Du warst Kandidatin bei The Taste. Ich habe es mir natürlich reingezogen, als ich neulich Corona hatte. Musste ich mal reingucken, weil bevor ich dich kannte, habe ich The Taste noch nie geguckt. Ich wusste, dass es diese Sendung gibt, aber ich wusste auch, worum es da geht. Aber ich habe es noch nie aktiv geschaut. Wie bist du da gelandet?
Das frage ich mich eigentlich auch immer. Also ich gucke das schon immer. Ich habe es geliebt. Das ist wie so eine, weißt du, so eine Soap oder eine Sendung, die du immer guckst.
Und gibt's auch schon ewig, ne?
Gibt's seit 11 Jahren. Ich habe das immer mit meiner Schwester und meinen Freundinnen, jeden Mittwoch haben wir uns bei irgendwem zu Hause getroffen, zusammen gekocht und dann die Sendung geguckt, haben krass mitgefiebert.
Habt ihr auf Löffeln gekocht?
Ich glaube sogar einmal wirklich. Ja, sogar versucht so. Und die haben immer gesagt, bewirb dich da, du musst da unbedingt hin. Ich so, seid ihr bescheuert? Ich gehe doch nicht ins Fernsehen. Kameras, die mich filmen, niemals.
Aber Kolja, dein ehemaliger Küchenchef aus der Ausbildung, der ist doch auch teilweise im Fernsehen gewesen, oder nicht?
Ja, aber ich habe das also nicht zu der Zeit, als ich da war. Ich glaube, da war ja gar nicht mehr so viel im Fernsehen. Ich habe das nie geschaut.
Okay. Weil man hätte ja auch annehmen können.
Und bei uns war
auch
nie ein Kamerateam. Ah, okay. Also das kam nie vor. Ja. Und bei Kitchen Stories habe ich aber irgendwie angefangen, dann vor der Kamera zu stehen. Wir haben YouTube-Videos gemacht. Mhm. Und das hat mir irgendwie so die Angst genommen vor den Kameras. Und ich bin da immer mehr reingekommen. Und irgendwann saß ich in der Bahn im Januar 2021 und habe wirklich innerhalb von 4 Minuten dieses Formular ausgefüllt und es einfach so aus Spaß losgeschickt, ohne wirklich darüber nachzudenken, ob das wirklich funktionieren könnte oder nicht.
Mega.
Und dann wirklich 10 Minuten später haben mich angerufen.
Echt jetzt?
Halbe Stunde Interview und dann meinten sie, okay, ich finde dich super, schick nächste Woche ein Video. Und dann ging's los. So.
Hat man da Geld für gekriegt? Eigentlich
für diese Bewerbungsphase?
Nein, als Teilnehmerin?
Genau, als Teilnehmerin kriegst du eine Aufwandsentschädigung. Okay. Aber so eine, die ist, glaube ich, bei allen rechtlich vorgesehen. Aber ist jetzt da.
Wie lange dauert so eine Produktion von so einer Staffel?
Wenn du bis zum Ende dabei bist, so wie ich, 4 Wochen am Stück.
Habt ihr jeden Tag gedreht? Also unter der Woche?
Oder? Ja, naja, das kam immer drauf an. Wir haben immer 2 Folgen an 3 Tagen gedreht. Mhm. Und dann den 4. Tag O-Töne zu beiden Folgen.
Okay.
Und dann danach war Pause.
Und das heißt, ihr musstet dann immer an einem Tag das Outfit vom Vortag anziehen und euch dann wieder umstylen für die nächste Folge. Das ist immer so witzig, ey.
Wir durften auch nicht in die Sonne gehen, damit wir keinen Sonnenbrand haben, damit man das in den Folgen nicht sieht.
Wann wurde das dann gedreht? Im Sommer, oder was?
Genau, Mitte Mai bis Mitte Juni.
Boah, das stelle ich mir crazy vor. Ja. Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich fand es so geil. Ich fand es wirklich...
Du wohnst dann im Hotel?
Du wohnst in einem Hotel und bist dann da immer mit dem Shuttle hin und her gefahren und fieberst jede Runde irgendwie mit. Und es hat so Bock gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht.
Hattet ihr wirklich nur die Zeit?
Ja. 60 Minuten und wenn da Gong kam, musstest du so deine Hände in der Kamera Hände hoch machen und aufhören zu platen. Es war genau so.
Und du wusstest auch vorher wirklich nicht, was auf dich zukommt. Nee. Und wussten die Juroren auch nicht, wer der Gastjuror, die Gastjurorin
das,
ist?
Ne, da weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt ganz darauf an. Bei manchen, die doll befreundet sind, kann ich es mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber das kommt auch immer auf die Person drauf an. Aber ganz oft wussten die das wirklich überhaupt nicht.
Und habt ihr viel Zeit mit den Köchen da verbracht? Also mit den Juroren?
Wir waren ja das erste Corona-Jahr. Also 2021, oder? Hatten die 2020 überhaupt gedreht?
I don't know.
Naja, auf jeden Fall war krasse Regelung. Also wir mussten überall Maske tragen, wir wurden jeden Tag getestet und sind dann danach direkt auch immer wieder weggefahren worden, damit halt gar keiner irgendwie krank wird. Und haben deshalb halt auch mit den Coaches oder mit den Juroren keine Zeit verbracht. Ich glaube, normalerweise machen die das schon und gehen mal irgendwie zusammen essen. Wir haben aber mit denen gar keine Zeit verbracht.
Ich stelle mir das so interessant vor, so eine Show mitzumachen. Also
du müsstest es lieben, du als Competition.
Wirklich, ich habe das geguckt und ich dachte, ich muss mich da auch bewerben. Aber ich habe eigentlich viel mehr Bock, da als Gastjurorin herzugehen.
Aber das kannst du ja...
Ja, aber ich meine, wenn die da so ein, keine Ahnung, Christian Hüms oder Trettl oder sowas einladen.
Naja,
oder
also Vicky was Fuchs ich mehr noch denke, so ein Mathieu Klein oder einen Juan Amador. Und dann kommen da so... Namen, wo du denkst, oh Gott, 3 Sterne, 2 Sterne, sind so die krassesten KöchInnen, die es so gibt teilweise. Und das finde ich auch das Schöne bei The Taste. Es hat nichts mit Fernsehkochsein zu tun, sondern da kommen KöchInnen als Juroren, die es krass drauf haben und die vielleicht jetzt nicht super gut in die Kamera reden können, aber die tolle Aufgaben geben und es gut bewerten können.
Die Aufgaben fand ich auch immer echt mega.
So einfach tolle... Also ein tolles Beispiel für unseren Berufsstand irgendwie sind.
Ja. Ich fand es so krass zu sehen teilweise, was da innerhalb von so kurzer Zeit auf diesen Löffel kommt.
Ja. Manchmal gucke ich mir die Folgen jetzt alle bei YouTube und dann gucke ich mir das nochmal an und dann stelle ich fest, dass ich teilweise gar nicht mich daran erinnern konnte, wie viele Komponenten ich auf diesem Löffel
gebracht habe. Es ist insane. Ja. Und deine Löffel waren immer so schön.
Oh, danke.
Eine kleine Liebeserklärung an dieser Stelle.
Ja,
ich finde es crazy. Ich glaube, wir werden immer mal wieder noch mal über einzelne Situationen, auf jeden Fall aus der Ausbildung, wahrscheinlich auch aus der Taste und so, erzählen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt noch so in den nächsten Wochen auf uns zukommt.
Oh Gott, ja, ich freue mich ganz doll.
Vielen Dank.
Ja.
Danke.
Mal gucken, was es in der nächsten Folge gibt. Auf jeden Fall gibt es wieder die Top 3 und dann geht es um Pizzasorten.
Ich freue mich sehr drauf.
Okay.
Tschö.
Tschüss, 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 tschüss. Oh Gott.
Alarmstufe.
Ein Podcast mit Hannah und Zora.